SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der sich in einer Kleinstadt im Schwarzwald dafür engagiert, dass die Erinnerung an die Verbrechen nicht verloren geht, die dort in der NS-Zeit an rund 1700 Zwangsarbeitern begangen wurden. Hallo und herzlich willkommen, Sören Fuß.
Hallo.
Herr Fuß, Sie leben in der badischen Kleinstadt Haslach im Kinzigtal und Sie haben dort eine Gedenkstätte mitbegründet, nämlich die Gedenkstätte Vulkan. Sie sind heute pensioniert, früher waren Sie als Lehrer tätig. Wie viel Zeit haben Sie denn in den letzten Jahren oder so über die Jahre als Lehrer und jetzt damit verbracht, diese Gedenkstätte aufzubauen und sich dafür zu engagieren?
Ich habe im Jahr 1997 begonnen mit diesem Projekt und vorher hatte ich mich eigentlich gar nicht darum gekümmert gehabt. Ich bin zwar interessiert natürlich an diesem Thema gewesen, aber der Anlass dazu, auf den wir bestimmt noch zu sprechen bekommen, war dann eben 1997. Und dann kann ich Ihnen jetzt das nicht in Zahlen nennen, weil das war ein rundum Geschäft. Von morgens bis abends, natürlich habe ich noch unterrichtet, musste da
die Schule, wollen wir hoffen, ja.
Wollte ich natürlich nicht. Nicht vernachlässigen, habe ich auch nicht gemacht, aber die nächsten Jahre war das eigentlich mein Tagesgeschäft. Jede freie Minute habe ich verwendet und wir kommen bestimmt noch darauf zu sprechen, was ich da gemacht habe, dann werden Sie merken, dass das sehr spannend war und dass man da nicht mehr loslassen konnte und automatisch eben von morgens bis abends mit dem Thema beschäftigt war. Inzwischen ist es ein bisschen weniger. Dafür fällt mir das natürlich auch umso schwerer. Ich bin natürlich viel älter. Und aber dennoch, es vergeht kaum ein Tag, wo ich nicht mit dem Thema beschäftigt bin, beziehungsweise wo Anrufe kommen, wo ich Mails beantworten muss und so weiter.
Also schönerweise sind Sie auch heute mit uns mit diesem Thema beschäftigt. Es ist ein spannendes Thema, es ist auch ein schweres Thema, weil es natürlich wirklich auch um historische Verantwortung geht. Wie wichtig ist denn die Arbeit von Ehrenamtlichen wie Ihnen dafür, dass es solche Gedenkstätten auch an kleineren Orten wie in Haslach, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz überhaupt gibt?
Ja,
ohne wird es nicht gehen.
Ja, ich würde sagen, das ist sehr, sehr wichtig natürlich. Und ich meine, ich bin ja nicht allein. Man muss ja schon sagen, in Baden-Württemberg gibt es ja viele Leute, so wie ich. Und vor allen Dingen gibt es natürlich auch Gedenkstätten, wo größere Initiativen zusammenarbeiten. Wir in Haslach sind nun personell, also an einer Hand abzuzählen. Und schon die fünf Finger sind schon zu viel.
Aber, wie viele Finger sind es denn? Zwei Finger?
Bitte?
Wie viele Finger sind es denn an der Hand?
Ja, ich habe fünf Finger, aber es ist so, viele Leute haben natürlich schon mitgearbeitet, mitgeholfen, aber über die meiste Zeit jetzt habe ich die meiste Arbeit allein gemacht, gerade Recherchen natürlich und die Telefonate und so weiter, war im Übrigen, das muss ich ganz deutlich sagen, durchaus auch positiv. Ich musste nie, wenn irgendwas anstand, Konferenzen einberufen, andere Fragen, sondern ich konnte sofort ad hoc entscheiden. Das war durchaus angenehm, aber jetzt allmählich stellte sich natürlich heraus, dass es von Nachteil war. Denn ich alleine kann jetzt diese Sache nicht mehr weiter stemmen. Aber ich habe Nachfolger, das will ich gleich hier an dieser Stelle sagen.
Also über all das werden wir natürlich sprechen, darum, worum es hier im Kern geht, nämlich die Gedenkstätte, über die Nachfolge auch, wenn Sie als Ehrenamtlicher sich engagieren. Wir sprechen in NSWR 2 Tandem über die Verbrechen der NS-Diktatur und zwar nicht nur in den großen Konzentrationslagern in Osteuropa, sondern ganz in unserer Nähe, in KZs wie dem in der Kleinstadt Haslach im Schwarzwald. Herr Fuß, diese Gedenkstätte mitten im Schwarzwald, einfach damit wir uns das vorstellen können, würden Sie diesen Ort mal für uns beschreiben? Was sieht man da?
Diese Gedenkstätte befindet sich ungefähr 3 Kilometer von Haslach entfernt auf einem Berg. Der Berg wird immer als Vulkan bezeichnet, obwohl er eigentlich Uhrenkopf heißt. Aber da war mal früher eine Firma drin, ein Bergwerk und ein Steinbruch, die sich Vulkan nannten. Daher kommt der Name. Vollkommen hat mit einem Vulkan gar nichts zu tun. Aber was sieht man dort? Dieses Bergwerk existierte dort von 1900 bis ungefähr 1938. Und da wurden Steine gewonnen, weil da hat man einen besonderen Stein gefunden, Amphibolit, der geeignet war für die Schottergewinnung für den Eisenbahnbau. Und dieses Bergwerk war nun die Ursache, warum dort diese Lager eingerichtet wurden. Aber jetzt noch zu Ihrer Frage, was sieht man heute dort? Diese Bergwerkstollen sind leider zugeschüttet. Man sieht noch einen einzigen Eingang und man kann auch reingehen, allerdings unter größten Gefahren. Also normalerweise machen wir das nicht für die Öffentlichkeit. Außen haben wir ein großes Mahnmal für die Häftlinge errichtet. Und dann haben wir Tafeln aufgestellt, Informationstafeln, wo sich der Besucher informieren kann, was eben dort oben geschehen ist. Weil diese Gedenkstätte ist ja öffentlich zugänglich, frei zugänglich. Das heißt, nicht immer ist da jemand von uns dabei. Und so kann man sich an den Tafeln informieren. Man sieht noch die Reste von einem Brechwerk und zwei Fundamente einer Seilbahn, die damals, mit Hilfe dieser Seilbahn wurden damals die Steine in die Stadt über mehrere Kilometer transportiert.
Dann sprechen wir mal über das KZ an sich. Also es ist ja eine Gedenkstätte, die daran erinnert, was dort geschehen ist, vor allem in den letzten Kriegsjahren des Zweiten Weltkriegs. Warum ist denn da überhaupt ein KZ errichtet worden in der Endphase des Zweiten Weltkriegs mitten im Schwarzwald?
Die Rüstungsindustrie lief im Jahre 1944 auf Hochtouren. Nie war der Rüstungsausstoß so groß wie in diesem Jahr. Obwohl ja zur gleichen Zeit die alliierten Flugzeuge die Fabriken bombardiert haben. Und zwar jeden Tag, auch hier bei Ihnen in der Nähe in Gaggenau, die Mercedes-Benz-Werke. Und so hat man versucht, nun diese Rüstungsproduktion bombensicher zu verlagern. Irgendwo in den Berg, bei Eisenbahntunnels war das der Fall, auch Autobahntunnels bei Leonberg, gab es damals schon. Und natürlich auch diese Bergwerke. Und so war Haslach, kam plötzlich in den Fokus, weil man gewusst hat, dass in Stollen 400 Meter lang, mehrere Etagen übereinander. Und da wollte man nun diese Produktion vor den alliierten Fliegerangriffen schützen und dort verlagern. Ich sag's vorweg, es hat nie funktioniert. Aber immerhin war zunächst mal die Firma Mannesmann geplant und als dann Gaggenau bombardiert wurde mit der Daimler-Benz-Fabriken, hat man diese Firma nach Haslach verlegen wollen. Und es wurde dann auch in vollen Zügen geplant. Daimler-Benz war damit beteiligt natürlich und die Maschinen standen in Gaggenau und in Haslach im Regen über viele Wochen und Monate, die verrosteten und dennoch wollte man mit Hilfe dieser Maschinen eben die Rüstungsproduktion vorantreiben.
Worum es uns natürlich im Kern geht, sind die Zwangsarbeiter, die da leben mussten, die da hingebracht wurden. Unter welchen Bedingungen haben die denn im KZ gelebt? Das waren ja so ungefähr 1700 Menschen.
Ja. Es war zur gleichen Zeit, Anfang September, folgende Situation. Das große KZ Natzweiler-Struthof im Elsass wurde evakuiert, weil man befürchtete, dass die Alliierten sehr schnell von Frankreich, auch Paris war ja schon befreit Ende August, sehr schnell an die deutsche Grenze voranrücken würden. Und deshalb wurden die Häftlinge evakuiert, zunächst nach Dachau. Dachau war aber übervoll. Sie konnten dort nicht unterkommen, dann kamen sie in ein Außenlager, Allacht, das war ein BMW-Werk. Und von dort wurden zum Beispiel die ersten 400 Häftlinge nach Haslach gebracht, am 15. September 1944. Da war die Unterbringung noch in etwa akzeptabel. Das war ein alter Wehrmachtschuppen, wo die Leute zumindest ein Dach über dem Kopf hatten, wenn sie auch zu mehreren auf einer Pritsche lagen. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung. Einige Monate später ging die Produktion natürlich immer noch nicht vorwärts und man brauchte weitere Häftlinge. Und so wurden aus Rastatt und Gaggenau, genauer Rothenfels Gaggenau, und in Rastatt war das die Bastion 12, die inzwischen ja nicht mehr existiert, wo Häftlinge untergebracht waren. Die wurden nun auch nach Haslach gebracht, 700. Man hatte keinen Platz für sie und sie wurden nun in die Stollen hineingebracht. In den Stollen, wo es keine Toiletten gab, keine Betten gab und wo sie dann monatelang untergebracht waren auf faulendem Stroh.
Wenn wir es noch einmal fokussieren auf das, was da wirklich passiert ist. Also wir haben 1700 Zwangsarbeiter, Sie haben jetzt beschrieben, die haben in den Stollen übernachtet, auf Stroh. Unterm Strich sind ja tatsächlich 200 von denen gestorben. Wie kam das? Also was war das, was dann tatsächlich das wirklich Schlimme war und diese Menschen dann auch getötet hat?
Im Lager Sportplatz, ich habe den Namen noch gar nicht erwähnt, das war diese Wehrmachtsbarke, brach eine Seuche aus. Typhus und Ruhr und als die Seuche ausgebrochen ist im November, sind natürlich viele schon allein aufgrund dieser Seuche erlegen. Im Vulkan oben waren einfach die Lebensbedingungen so katastrophal. Sie müssen wissen, es gab keine Toiletten. Die ersten Tage haben die 700 Häftlinge, die am Vulkan oben waren, ihre Notdurft auf den blanken Boden machen müssen. Sie können sich vorstellen, der Untergrund war abschüssig, die Exkremente liefen durch die gesamten Lager hindurch. Und welche hygienischen Bedingungen das mit sich gebracht hat, das kann man sich wahrlich vorstellen. Es gab eine Läuseplage, die übrigens ja in jedem Lager existiert hat, aber in Haslach waren sie, war es noch unbeschreiblich. Es gibt tatsächlich Beschreibungen von einem Überlebenden, den ich noch kenne, ein Bekannter von mir, der erzählt hat, wie diese Läuse getötet wurden. Man kann sich nicht vorstellen, dass Läuse auch Menschen umbringen.
Wir sprechen gleich weiter über die Gedenkstätte, die Sie aufgebaut haben in Haslach im Schwarzwald und natürlich über das, was da passiert ist in dem KZ und wie wir heute damit umgehen können. Herr Fuß, Sie selbst sind Jahrgang 1944, Sie sind also nach dem Krieg aufgewachsen in Pforzheim. 1968 sind Sie nach Haslach gekommen, weil Sie Ihre erste Stelle als Volksschullehrer in der Nähe angetreten haben. Später waren Sie dann Realschullehrer in Haslach für Mathematik und Biologie. Als Sie damals nach Haslach gekommen sind und so vielleicht in den ersten Jahren, was wussten Sie denn vom KZ in Haslach?
Nix.
Knappe, trockene Antwort.
Kürzer geht's nicht, ja. Nichts. Ich habe da gar nichts davon gewusst. Und obwohl ich einen sehr schnell einen bekannten Kollegen kennengelernt habe, der Historiker war und auch Geschichtslehrer, hatten wir damals nicht darüber gesprochen. Ich glaube, er war da auch noch nicht, 1968, noch nicht mit dem Thema befasst. Aber er hat dann tatsächlich begonnen, darüber zu recherchieren, hat auch Zeitungsartikel geschrieben, aber ich muss zugeben, ich habe mich da selbst nicht damit befasst. Allerdings, es war ja dann gleich drauf, wenige Jahre drauf, kam die Aktion Bürger verbrannt und so weiter. Sie erinnern sich, will ja nicht politisch werden jetzt, aber wir stammen alle aus der gleichen Ecke politisch. Und damit war man natürlich gleichzeitig auch doch sehr mit dem Thema Nationalsozialismus Aufarbeitung befasst. Aber auf Ihre Frage, von Haslach wusste ich nichts. Ich habe damals mit anderen Lehrern, haben wir Bundesjugendspiele mit unseren Schülern gemacht. Wir saßen dann nach Abschluss dieser Bundesjugendspiele auf einem Balkon des Clubhauses. Wir saßen dort und haben unser Bier getrunken. Wir haben nicht gewusst, dass auf dem gleichen Platz Häftlinge zu Tode gemartert wurden. Diese Situation ganz, schildere ich immer wieder.
Was ganz Unheimliches, auch für uns alle, finde ich, dass in dieser Welt, die uns so vertraut ist, dass diese Dinge da geschehen sind und irgendwie wie so ein Schatten da drüber liegen. Sie haben versucht, diesen Schatten aufzuheben, den zu lichten. Das war dann schon 1998, also einige Jahre, Jahrzehnte später. Da haben Sie angefangen, die Gedenkstätte aufzubauen. Es ist ja auch eine spannende Frage, wie da die Stimmung in einem Ort ist. Also ein Ort, der mit dieser Vergangenheit umgehen sollte, es vielleicht aber noch nicht getan hat. Wie war denn das damals bei Ihnen, als Sie angefangen haben, die Idee der Gedenkstätte zu verfolgen? Auf einer Skala von interessiert bis gleichgültig oder gar feindselig, wie standen die Menschen in Haslach Ihrem Vorhaben gegenüber?
Erlauben Sie mir noch einen Satz zurück, damit das, weil das einfach dazugehört. Wenn wir auch nicht gewusst haben, das, was da war. Aber zum Beispiel auf dem Friedhof war ein Grab mit 75 Häftlingen, die dort beerdigt waren. Also man hätte es schon wissen können, aber man hat nicht darüber gesprochen, natürlich. Das vorweg. Das Zweite noch, was Sie gesagt haben, dass ich die Gedenkstätte aufgebaut habe. Ich darf nicht vergessen, dass da ein Freund von mir dabei war. Wir waren zu zweit natürlich, gell. Es darf nicht so aussehen, als ich da total allein gewesen wäre, ne? Aber jetzt ganz konkret gleich zu Ihrer Frage. 1997 habe ich damit begonnen und bis zu diesem Zeitpunkt war die Bereitschaft in der Bevölkerung nicht groß, natürlich über dieses Thema zu reden. Das ist kein Haslacher Phänomen, das ist in ganz Deutschland so gewesen. Aber als ich dann begonnen habe, haben sich ja Leute geöffnet. Es war einfach eine andere Zeit. Man muss auch dran denken, unser Bundespräsident Weizsäcker viele Jahre zuvor hat plötzlich von einer Befreiung gesprochen, nicht von einer Niederlage. Es war ein Umdenken schon da, das muss man sagen. Und das hat sich ausgewirkt, dass auch die Bevölkerung ein bisschen offener geworden ist. Ich habe natürlich auch schon damals schon gespürt, leicht fiel es den Leuten nicht. Das ist mir schon klar, obwohl Sie ja persönlich überhaupt nicht betroffen waren. Sie hatten keine Verbindung zu den Lagern, Sie hatten keine Verbindung zu den Wachleuten. Und es gab durchaus auch im Dritten Reich welche, da könnte ich Beispiele nennen, die die Häftlinge unterstützt haben. Also das tut richtig gut, muss man sagen. Also auch ich als Nicht-Haslacher, ursprünglich Nicht-Haslacher, dass in diesem Städtchen auch im Dritten Reich Leute waren, dass es nicht nur Nazis waren. Aber jetzt zu Ihrer Frage halt. Es hat sich sehr schnell dann geändert, vor allen Dingen, als dann die ersten überlebenden Häftlinge, als wir die ausfindig machen konnten und die plötzlich nach Haslach gekommen sind. Und dann haben sie ja plötzlich die Leute vor sich, also die Haslacher Bevölkerung, Leute vor sich gesehen, die damals leiden mussten, die damals als 17-Jährige da waren, jetzt als alte Männer gekommen sind. Und wenn sie gesehen haben, mit welcher Freundlichkeit die Menschen und welcher Dankbarkeit sie wieder nach Haslach kommen, wo sie damals so Schlimmes erlebt haben, ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass in der Bevölkerung das Umdenken immer mehr fortgeschritten ist.
Bleiben wir mal, ist ja jetzt sehr spannend, bleiben wir bei den Überlebenden, also Zwangsarbeitern, die damals überlebt haben. Wen haben Sie denn da aufgefunden und wie haben die reagiert, als Sie die kontaktiert haben?
Auch hier der Ordnung halber eine Vervollständigung. 30 Jahre vorher waren die schon mal da. Aber die überlebenden Häftlinge sind gekommen, haben mit dem Bürgermeister Kontakt gehabt und es gab auch die Stadtkapelle war da, es wurde eine Tafel angebracht. Aber man hatte sonst keinen Kontakt gepflegt. Die Namen sind nicht festgehalten worden und es ist wieder eingeschlafen, kann man sagen. Aber 1997 dann, als es in der Öffentlichkeit bekannt wurde, dass wir diese Gedenkstätte planen, haben plötzlich Leute angerufen, denen Namen eingefallen sind, die doch Kontakt damals zu den Häftlingen irgendwo, wenn es auch nur kurzfristig war, Namen eingefallen sind, vielleicht auch die Stadt. Und dann habe ich begonnen eben zu suchen. Ich habe nicht gedacht, dass das erfolgreich wird. Aber ich habe ja dann ein Jahr später haben wir ja 60 überlebende Häftlinge gefunden. Und nicht im Pulk, sondern jeden einzeln für sich. Und später kamen noch weitere 13 dazu, insgesamt 73 Überlebende. Was Sie gesagt haben, um auf Ihre Frage zu kommen. Sie haben am Telefon, ich habe Sie auf dem Telefon dann eben erwischt. Damals war die Auskunft noch kostenfrei. Und so habe ich tagelang, wochenlang, monatelang telefoniert, um nach diesen Spuren zu suchen. Sie haben zunächst mal verstummt, die Häftlinge. Was wollen Sie? Das war 53 Jahre her. Warum rufen Sie an? Aber schon am Ende der Telefongespräche war meistens ausgemacht, ob wir dorthin fahren oder ob sie zu uns kommen. Es war immer sofort ein Treffen ausgemacht worden und ich kann Ihnen sagen, wenn es auch für uns sehr bedrückend war, und ich wusste auch nicht, wie geht man nun mit diesen Menschen um, aber sie haben es uns sehr, sehr leicht gemacht. Sie haben das als Dankbarkeit empfunden, dass die Bevölkerung jetzt nach so langer Zeit noch daran denkt, was Sie hier in Haslach durchgemacht haben.
Ich fand es sehr eindrucksvoll gerade, dass Sie gesagt haben, dass da erstmal eine Stille war. Man erwartet große Emotionen, aber es ist ja völlig klar, dass man da erstmal so ein bisschen, ohne zu wissen, wie man weitergehen soll, vor so einem Kontaktversuch steht. Wie war es denn für Sie eigentlich? Sie haben gerade gesagt, dass da auch eine gewisse Sorge war oder so. Man weiß nicht ganz, wie wird der andere reagieren. Hat Sie das emotional auch so ein bisschen mitgenommen, jetzt mal jenseits des Detektivspielens?
Das hat uns sehr mitgenommen. Meine Frau war ja da immer dabei, auch bei den Besuchen, wenn wir irgendwo in Frankreich hauptsächlich ja die Leute aufgesucht haben. Wir waren auch in Amerika, auch in einem amerikanischen Häftling haben wir besucht. Das hat uns immer mitgenommen. Und ich gebe ganz ehrlich zu, es gab auch Augenblicke, wo mir die Tränen gekommen sind, wenn die Häftlinge erzählt haben. Die Häftlinge haben auch dann erzählt, und haben gelacht, wie das mit den Läusen war. Und dann auf einmal haben sie gemerkt, wie die Tränen laufen. Aus dem Lachen heraus sind sie ins Weinen gekommen und haben erzählt, wie ihre Nachbarn gestorben sind, wie sie geschlagen wurden, wie sie tagtäglich geschlagen wurden, wie die Wachleute sie fürchterlich misshandelt haben. Also da könnte ich ewig erzählen.
SWR2 Tandem, bei uns ist Sören Fuß. Er engagiert sich in Haslach im Kinzigtal für eine Gedenkstätte. Es geht um Verbrechen, die dort im Zweiten Weltkrieg an Zwangsarbeitern begangen wurden. Herr Fuß, wir haben eben darüber gesprochen, wie Sie angefangen haben, nach Menschen zu suchen, die überlebt haben, also Zwangsarbeitern, die lebend aus dem Lager rauskamen. Sie haben eben, während die Musik lief, auch nochmal gesagt, dass es auch Personen gab, mit denen es erstmal schwierig war. Also Sie haben wirklich auch das Wort Hass erfüllt genannt. Können Sie das nochmal schildern, also diesen Prozess?
Ja, da muss ich von Henk Sake sprechen, ein Holländer. Aber einer der ersten eigentlich, mit dem ich Kontakt dann gehabt habe, und er kam auch sofort nach Haslach, hat zu mir gesagt, 1997, Herr Fuß, ich bin zum ersten Mal in Deutschland zum Übernachten. Ich habe nie mehr in diesem Land übernachtet. Er hat mir später gesagt, es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an die Lagerzeit denke. Also er war emotional unwahrscheinlich belastet auch noch. Und er hat auch einige Äußerungen gemacht, wenn er über die Deutschen gesprochen hat, die nicht sehr freundlich geklungen haben. Und da hat er auch keinen Unterschied gemacht zu den heutigen Deutschen. Das ist ihm halt rausgerutscht, obwohl er bei uns im Essen am Tisch saß. Aber ich möchte mal schildern, wie das weiterging. Wir hatten ja dann diese Einweihungsfeier von der Gedenkstätte und relativ schnell wollten die ja wiederkommen. Die Häftlinge wollten wieder in Haslach eine weitere Feier machen, was wir dann auch gemacht haben. Wir haben insgesamt 7 Feiern gemacht im Laufe der Jahre. Und dann hat mir der Henk Sarkes gesagt, er ist an dem Datum, wo wir diese nächste Feier gemacht haben, in Griechenland, den Sommer verbringt er dort. Ich kann nicht kommen. Das kann ich meiner Frau nicht zumuten. Und dann hat er mir einige Tage später angerufen, Sören, ich komme trotzdem. Und dann hat er mir erzählt, in der Nacht hat er sich herumgeschmissen im Bett und seine Frau hat gesagt, warum kannst du nicht schlafen? Gell, du willst nach Haslach. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, dann gehen wir halt. Ist er wieder nach Haslach gekommen. Und im Laufe der Zeit hat er mich aus Spanien mal angerufen, hat gesagt, Sören, ich muss mein Verhältnis zu den Deutschen überdenken. Ich glaube, ich bin zu fanatisch. Und es hat er ja, im Übrigen hat er das vor uns auch nie gezeigt. Er war immer sehr freundlich zu uns. Er hat uns überschüttet mit Geschenken und so weiter. Aber er war eben durch seine ganz schlimme Erlebnisse, war er so von den Deutschen enttäuscht. Das hat er also wirklich nicht abschütteln können. Das war der Henk Sarkes.
Das ist ganz verständlich, also dass man auch so reagiert auf so schlimme traumatische Ereignisse.
Natürlich.
Man hört bei Ihnen natürlich auch raus, Sie sind ja ein sehr sympathischer, freundlicher Mensch. Sie haben auch sehr viel Wissen und Engagement. Hat es auch was mit Ihnen zu tun? Haben Sie das Gefühl, dass sozusagen Sie auch eine bestimmte Tür öffnen können bei Menschen, die solche Ereignisse erleben mussten?
Ja gut, es war natürlich so, dass manche Häftlinge uns Hilfe anboten, indem sie gesagt haben, ja, die Deutschen, die haben ja selbst leiden müssen unter den Nazis, was natürlich richtig ist, aber man kann natürlich die Geschichte nicht umdrehen. Und sie haben immer versucht, auch uns zu helfen. Das war oft peinlich. Sie haben uns auch mit Geschenken überschüttet. Wenn die ungefähr 200 Leute kamen immer zu unseren Treffen. Da sind die Geschenke angefahren worden. Und Sie sehen also, eigentlich haben die uns mehr gebracht, wie wir je denken konnten. Und ich habe dann natürlich schon auch versucht, die Geschichte zurechtzurücken, dass sie uns jetzt nicht vor lauter Freundlichkeit nun das alles vergessen sollen, was sie hier in Haslach erlebt haben. Das nur zu ihrer Frage, ob ich das rübergebracht habe. Also, aber das bin ich ja nicht allein so gewesen. Jeder normale Mensch, der sich mit Geschichte befasst und die denkt ja genauso.
Gab es denn Fälle, wo Sie nicht durchgekommen sind? Also gab es auch Überlebende, die gesagt haben, ich will wirklich nichts mehr damit zu tun haben, das ist vorbei, das war zu schlimm.
Ja, ein nächstes Beispiel, Paul Romming in der Nähe von Saint-Dié, kam nie nach Haslach. Ich habe ihn immer wieder mal angerufen, jedes Jahr einmal, und habe gesagt, ob er nicht doch kommen will, auch vielleicht alleine oder ich hole ihn. Und dann hat er mir erlaubt, dass ich kommen darf mit meiner Frau. Und dann waren wir bei ihm zu Hause, wie immer, gab es dann Kaffee und Kuchen. Und es war die Stimmung war nicht so herzlich natürlich wie sonst, beziehungsweise nicht so gelöst. Und im Laufe der Zeit hat er natürlich erzählt, dass er war 15 Jahre alt, als er in Haslach im KZ war, dass sein Bruder und sein Vater in dem Lager Vulkanofen war, ohne dass sie voneinander gewusst haben. Sein Bruder ist gleich nach dem Krieg gestorben und sein Vater 2 Jahre später. Und die Frau, die am Tisch saß, hat erzählt, naja, mein Vater ist in Natzweiler erschlagen worden und mein Bruder hat Dachau nicht überlebt. Und ich habe dann schon gedacht, das war natürlich nun etwas, wo in der Familie so dominant war. Und er hat nun diesen Schritt nicht machen können. Er war auch nie mehr in Deutschland. Hat zu mir gleich gesagt, wir sind die ersten Deutschen, mit denen er wieder spricht. Aber eine Bemerkung noch. Als wir gegangen sind nach einigen Stunden, habe ich ihn gefragt, ob ich ihn nicht doch mal zur Gedenkstätte holen darf. Und dann hat sie gesagt, seine Frau, ja, wenn die Gesundheit mitmacht. Und dann ist er ihr fast barsch ins Wort gefallen. Das hat mit Gesundheit nichts zu tun. Das Herz ist es. Und hat seine Hand aufs Herz gelegt. Also
das ist einfach nicht über verständlicherweise. Ja. Richten wir, also das sind die Wunden der Vergangenheit, ja. Also die tiefen, ganz, ganz dunklen Wunden. Richten wir den Blick nochmal nach in die Gegenwart und Zukunft. Also eine Gedenkstätte hat ja auch den Zweck, dass da Menschen hinkommen, in Ihrem Fall zum Beispiel Schülerinnen und Schüler. Was ist denn Ihr Eindruck? Was machen die aus dieser Vergangenheit, die Sie da in der Gedenkstätte schildern? Was kommt da an?
Sehr viel. Zumindest, während sie an der Gedenkstätte sind. Also es ist richtig motivierend, wenn man mit Schülern an der Gedenkstätte ist und erzählt, was passiert ist. Es hat sich ja ein bisschen geändert in den letzten, ich würde schon sagen, 2 Jahren, 3 Jahren. Seit die politische Landschaft, auch rechts von der Mitte, wieder ja in Deutschland stark geworden ist, kriegen die Schüler das ja auch mit. Und da sind wir natürlich auch in der Gedenkstätte bei unseren Schilderungen, bleiben wir ja da nicht dabei stehen, dass wir nur erzählen, was passiert war, sondern ich frage dann oder sage den Schülern schon, wie ist es eigentlich so weit gekommen? Und wir haben bei uns in der Gedenkstätte eine Tafel, wo unter anderem der Satz draufsteht, man ist nicht nur für das verantwortlich, was man tut, sondern auch für das, was man geschehen lässt. Und das wird dann schon thematisiert mit den Schülern zusammen, was das bedeutet. Dass der Anfang, am Anfang halt, viele Leute waren vielleicht keine Nazis, aber sie haben es halt geschehen lassen oder haben manches durchaus positiv gefunden. Deutschland, Deutschland über alles nach den verlorenen Kriegen. Und das ist uns natürlich nun sehr wichtig, den Schülern das aufzuzeigen. Und vor allen Dingen, was mir in letzter Zeit nun natürlich ganz wichtig ist, dass ich zeige wieder, wie in den Medien, also ich meine jetzt nicht die Redakteure, sondern den Leserbriefen und so weiter oder in den Social Medias natürlich, was da für hasserfüllte Kommentare verbreitet werden und wie natürlich auch Politiker inzwischen, ich meine natürlich nicht alle, ich meine bestimmte, hasserfüllte und fremdenfeindliche, antisemitische, demokratiefeindliche Haltung von sich geben. Und das, die Schüler kapieren das und kriegen es auch mit.
SWR 2 Tandem, heute mit Sören Fuß. In Haslach im Kinzigtal hat Sören Fuß eine Gedenkstätte gegründet. Es geht um Verbrechen, die dort im Zweiten Weltkrieg an Zwangsarbeitern begangen wurden. Herr Fuß, wir sprechen hier von Verbrechen, auch von historischer Verantwortung. Sind denn die Haupttäter, die damals in diesen KZs, auch in Haslach, ihr Unwesen getrieben haben, sind die zur Verantwortung gezogen werden?
Ja, es gab in Rastatt in den Jahren 46 bis 49 die sogenannten Rastatter Prozesse. Also nicht so bekannt natürlich wie die Nürnberger Prozesse, aber durchaus sehr interessant und auch bekannt in historischen Kreisen. Und da wurden auch die Natzweiler Außenlager, wozu zu denen Haslach gehört, abgeurteilt. Es gab 106 Todesurteile. 61 wurden hingerichtet, die anderen wurden hat man die Strafe umgewandelt. Und auch 4 Haslacher Wachleute sind exekutiert worden. Aber ich darf Ihnen mal was dazu sagen, was da auch passiert ist. Zum Beispiel hat der erste Kommandant des Lager Sportplatz, der um Weihnachten 44 dann nach Kalf gekommen ist, von dem habe ich nirgends etwas gefunden, dass er je über diese Sportplatzgeschichte aussagen musste. In Haslach. Aber 1969 war im Zuge einer anderen Untersuchung, hat die Staatsanwaltschaft Hechingen nach München geschrieben, der Kriminalpolizei, man möge doch bitte diesen Kommandanten Hochhaus vorladen und ihn zu befragen, was er in Haslach gemacht hat. Und nach einigen Monaten, nachdem nichts gekommen ist, hat die Justizstelle Ludwigsburg, genauer, haben die nachgefragt in München, was los sei. Und dann haben die gesagt, wir haben ihn 5-mal aufgefordert zu kommen. Wir haben ihn angeschrieben, er soll uns anrufen. Er hat es nicht gemacht. Wir glauben, er will nicht. Er ist dann 12 Jahre später gestorben. Das war der Hochhaus oder ein anderer Mann.
Also da geht es Ihnen jetzt darum, dass diese Leute nicht zur Rechenschaft gezogen worden sind?
Dieser eine. Ja. Es sind schon viele zur Rechenschaft gezogen worden. Hab viele Todesurteile gegeben, die auch zum Teil dann, wie gesagt, auch umgewandelt wurde. Aber ich habe noch einen anderen Fall, denn einer namens Hug wurde auch, der wurde zwar mal vernommen, aber man hat nicht gemerkt, wenn man vor sich hat. Weil ein anderer hieß Bug. Und dann hat man gemeint, das wäre eine Verwechslung gewesen. Im Jahre 2000 habe ich rausgefunden, wo der Hug wohnt. Ich habe ihn besucht in der Nähe von Dortmund und habe ihn befragt natürlich zu der Zeit. Er hat mir natürlich geschildert, er war wie ein Vater zu seinen Häftlingen. Es war wie eine große Familie. Und ich konnte ihm leider, was heißt leider, ich habe ja überlegt, welche Verantwortung habe ich jetzt? Muss ich das weitermelden? Aber nach so langer Zeit konnte ich keinen einzigen Vorgang detailliert aufsagen, wo man also gewusst hatte, er hat sich strafbar gemacht. Ich weiß nur, er war schlimm, er hat geschrien, er hat geprügelt, aber das hätte im Jahre 2000 nicht mehr zu einer Anklage gereicht. Und das allerletzte natürlich, das ist mir ganz wichtig, Erwin Dold, der nächste Lagerleiter im Lagersportplatz, wurde freigesprochen in den Rastatter Prozessen. Er wurde von den Häftlingen als menschlich geschildert und ausgesagt, dass man ihn bitte freilassen möge, weil er sich so für die Häftlinge eingesetzt hat. Und in der Tat wurde er noch aus dem Prozess heraus freigelassen. Ich sag das, um zu zeigen, die Kommandanten, die Wachleute, die hatten Spielraum, wie man sich verhalten konnte. Das hat dieser Dold gezeigt. Aber ich darf nicht darauf verzichten, ich will nicht darauf verzichten, seine engelhafte Aura, die ihn nun umgibt, weil er freigesprochen wurde, ein bisschen einzuschränken. Dold hat leider nie mit der Polizei zusammengearbeitet nach dem Krieg. Er hat auch mir gegenüber, obwohl er seine Frau dann in Haslach kennengelernt hat und ich die Familie kenne, er hat sich nie mehr geöffnet. Ich durfte nicht mit ihm sprechen. Und er hat auch Geschichten erfunden, die seine tatsächliche gute Haltung noch überhöhen. Inzwischen heißt es, er hat Tausende von Menschen das Leben gerettet. Und das hat nun mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun. Es ist nun sehr schwierig. Ich möchte ihm nicht an Kittel flicken, weil er war ja nun wirklich ein Ausnahmefall. Aber er war nicht dieser großartige Engel, von dem viele hier sprechen.
Also man merkt, es ist eine unglaublich komplizierte Geschichte. Es ist ein Dunkel, in das Sie mit ganz, ganz viel Engagement und auch Klugheit und menschlicher Wärme auch hineingehen. Nicht alle Fragen können Sie lösen, aber Sie können sie aufwärmen. Ich finde es einen sehr spannenden Bogen, also wirklich von den Überlebenden über die Beschreibung des Lagers bis auch zu den Tätern hin. Da steckt ganz viel Engagement bei Ihnen dahinter. Das hängt in Ihrem Fall natürlich auch vom Ehrenamt ab, also von Ihrer Überzeugung, dass es wichtig ist. Sie selbst sind 77 Jahre alt. Haben Sie denn eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger gefunden für Ihre Gedenkstätte, wenn Sie mal ein bisschen kürzer treten wollen irgendwann?
Ja, die habe ich jetzt. Aber ich habe jahrelang gesucht natürlich. Weil in erster Linie ging es ja darum, jemanden zu finden, der auch Verantwortung übernimmt. Der mehr oder weniger auch Büroleiter wird. Und Übersetzer hatten wir ja immer mal wieder. Oder auch Leute, die vielleicht eine Führung machen. Aber jemand, der nun tatsächlich die Verantwortung übernimmt. Und da habe ich nun wirklich gefunden, zwei Bekannte, die mir versichert haben, wenn ich ausfalle, stehen sie sofort Gewehr bei Fuß. Und einer davon, mit dem mache ich jetzt gerade eine Homepage, die erneuern, und der ist also ganz dick eingestiegen. Also ich bin beruhigt.
Also man kann sich auf der Homepage weiter informieren. Existiert die bereits?
Ja, sie wird noch, ist noch in Arbeit, aber es gibt eine Homepage, eine etwas ältere, gedenkstätte-vulkan.de.
So, wer mehr wissen möchte über die Zusammenhänge und die Gedenkstätte, der kann sich da informieren. Sören Fuß, Ihnen alles Gute, schön, dass Sie hier waren.
Danke.
Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Moritz Schelius ausgewählt, die Redaktion hatte Fabian Elsässer, in der Technik Liane Henkel und mein Name ist Patrick Battarilo.